Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Sie haben es gerade schon gehört. Heute Abend wird die Berlinale eröffnet und tatsächlich findet das Filmfestival wieder mit Publikum statt. Zwar reduziert mit umfangreichem Hygienekonzept, aber die Kinobegeisterten, die freuen sich natürlich. Und die Filmschaffenden umso mehr. Sind auch viele Filme in der Corona-Warteschleife hängen geblieben. Mein heutiger Gast ist der Dokumentarfilmer und Regisseur Cem Kaya. Er bringt einen Film aufs Festival über die Musik der türkischen Gastarbeiter in Deutschland.
Alaman ya, alaman ya, Türk gibi işçi bulaman ya, alaman ya, alaman ya, bizden uysal bulaman ya.
Alamanya von Metin Aşık, ein ganz frühes Lied der türkischen Gastarbeiter in Deutschland, gefunden im Film Liebe, D-Mark und Tod heißt der. Hallo, herzlich willkommen, Cem Kaya.
Hallo.
Der Film hat seine Weltpremiere auf der Berlinale. Was bedeutet Ihnen das?
Oh, ich finde es ja deswegen so gut, dass es die Berlinale ist, weil es ja ein Festival in Deutschland ist und das Thema ja einen ganz besonderen Deutschlandbezug hat. Und deswegen ist es wichtig. Also zum Beispiel Remake, mein Film vorher, hatte seine Weltpremiere in Locarno. Und das war aber auch das richtige Festival für den Film, weil der hatte wenig Deutschlandbezug. Da ging es um ganz anderes, also auch um ein Thema, das Populärkultur in der Türkei behandelt hat, aber eben nicht in Deutschland. Und dieser Film ist halt, behandelt ja eigentlich deutsche Kultur. Und deswegen ist es für uns immens wichtig gewesen, dass die Weltpremiere auf der Berlinale stattfindet.
Was hängt denn für Sie von dem Festival ab?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Naja, vom Verkauf?
Ja, selbstverständlich, klar. Also wenn so ein Film auf einem A-Festival wie die Berlinale läuft, ist er natürlich geadelt zunächst mal. Und dementsprechend dementsprechend ist er natürlich auch, bekommt er eine ganz andere Aufmerksamkeit natürlich. Ne? Und er bekommt auch eine Aufmerksamkeit zum Beispiel auch in der Türkei dadurch. Das ist ja auch interessant, weil das Thema, was wir halt im Film haben, betrifft ja dann auch beide Länder.
Der Dokumentarfilmer Cem Kaya, der ist nämlich Fachmann für die türkische Popkultur. Seien es Musik oder Videokassetten, Kinofilme, Filmplakate, auch die inzwischen gealterten Stars der Szene hat er für seine Dokumentation vor die Kamera geholt. Viel Stoff für unser Gespräch. Liebe, D-Mark und Tod heißt der Dokumentarfilm von Cem Kaya. Auf der Berlinale wird er seine Weltpremiere haben. Das ist so eine Art Nachhilfestunde in deutsch-türkischer Zeitgeschichte. Im Mittelpunkt steht die Musik der türkischen Gastarbeiter, die seit Ende der 50er Jahre und dann verstärkt ab dem Anwerbeabkommen 1961 nach Deutschland gekommen sind. Das ist jetzt keine Musik, die die Menschen mitgebracht haben, sondern vor allen Dingen ja welche, die speziell in Deutschland für ihre Bedürfnisse produziert worden ist, Cem Kaya. Inwieweit spiegelt die Musik die Situation der damaligen Arbeitsmigranten?
Ich glaube, so die erste Musik, die damals gemacht wurde, wurde tatsächlich in den ersten Teehäusern oder auch in den Arbeiterwohnheimen halt gemacht. Ne? Also das, Musik ist ja immer ein Teil der türkischen Kultur gewesen. Und die ersten Sänger, die dann tatsächlich Musik gemacht haben hier in Deutschland, waren dann Sänger, die halt Songs improvisiert haben über das Leben in Deutschland. Mhm. Ne? Das kommt aus der Aşık-Kultur, ne? Die anatolischen Aşıks, die es auch über die Türkei hinaus auch gibt, ne? In diesem Nahen Osten. Das sind, wie soll man die sagen, Singer-Songwriter würde der Engländer sagen, vielleicht der Amerikaner. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll, aber das ist eine Art von improvisierter Musik, die hier rübergekommen ist. Und das erste Musikstück, was wir gehört haben, das war ja von Aşık Metin Türkös, das ist der Metin Türkös. Der hat dann tatsächlich hier in Deutschland angefangen, der war Arbeiter bei Ford, und dann hat er angefangen, Lieder über das Leben in Deutschland zu schreiben.
Und um was ging es in den Texten? Also war das mehr Ausdruck von Exilschmerz, die das Heimweh vergessen lassen sollte?
Bei ihm nicht. Der Aşık Metin Türkös hat tatsächlich die Umstände ironisch, sarkastisch kommentiert eigentlich. Also in Alamanya, Alamanya, also Deutschland, Deutschland. Bis denn is in Bulamanya. Du findest keine besseren Arbeiter als uns, ne? Oder hörigen Arbeiter als uns. Aha. Das ist zum Beispiel der Refrain. Und da dazwischen sagt er zum Beispiel, man hat uns einen Vertrag in die Hand gedrückt in Sirkeci, dem Istanbuler Bahnhof. Dann hat man uns in Zug gesteckt, dann sind wir nach Deutschland gekommen, dann hieß es irgendwie zu sechst in ein Zimmer und statt einer Matratze, normalen Matratze, haben sie mir eine Strommatratze gegeben.
Mhm.
Und da fängt die Kritik halt schon an. Und dann erzählt er in seinem Deutschland-Epos eben, unter welchen Umständen die ersten Gastarbeiter hier gearbeitet haben. Und das kam sehr, also das kam wirklich gut an hier. Ne? Das kam bei der Community damals sehr gut an, weil die Leute sich halt repräsentiert gefühlt haben. Und er wurde dann sozusagen zur Stimme der Gastarbeiter, aber vor allem im Kölner Bereich.
Ja, ne? Aber natürlich einer Stimme, die nur innerhalb der türkischen Community verstanden wurde.
Zunächst.
Es gab dann später auch andere Protestsongs oder kritische Songs. Ja, die wurden zu Protestsongs, also Lieder über das, was die Arbeiterinnen, die Arbeiter erlebten. Und da war einer der wichtigsten, glaube ich, Cem Karaca. Hör mal, bevor wir weiter drüber sprechen, ein Stück.
Türkisch Mann, wir brauchen dich. Komm ins Wirtschaftswunderland. Arbeit wartet dort auf dich. Nimm die Zukunft in die Hand. Harte Arbeit, harte Mark. Türkisch Mann, noch weißt du nicht. Mein Freund der Deutsche. Mein Freund der Deutsche.
Cem Karaca, mein Freund, der Deutsche, Cem Kaya, das war von Anfang an eine zwiespältige Freundschaft, oder?
Das ist richtig. Cem Karaca kam ja nicht als Arbeiter nach Deutschland, sondern er war ja im Exil, im politischen Exil. Der war auf Tournee 1979 und als der Militärputsch dann 1980 passierte, konnte er nicht zurück. Und er war dann 7, 8 Jahre in Deutschland im Exil. Und diese Zeit hat er eben genutzt, weil er kam ja aus der Anadolu Pop oder Anadolu Rock Bewegung. Das war eine Stilrichtung Ende der 60er in der Türkei etabliert, die türkische traditionelle Musik mit westlichen Harmonien zusammengebracht hat und daraus einen neuen Rockstil etabliert hat. Das war sehr groß damals in der Türkei.
Einer der wenigen, der auch dem deutschen Publikum bekannt geworden ist, bei Alfred Biolek war er in meiner Talkshow mit seiner Band Die Kanaken.
Genau, Cem Karaca war mit den Kanaken dann bei Biolek, aber auch bei Biolek war auch Barış Manço mal zum Beispiel, auch ein, der andere Vertreter, der große Vertreter dieses Anadolu-Rock-Genres. Auf jeden Fall als ein Rocker, sozusagen ein türkischer Rocker, kam der hierher und hat dann innerhalb von kürzester Zeit hier eine zweite Karriere begonnen. Er hat Deutsch gelernt sehr schnell und hat dann mit seiner Band Die Kanaken ein Album veröffentlicht. Das war Musik, die geschrieben wurde für ein Theaterstück, das auch Die Kanaken hieß. Und Cem Karaca hat dann hier tatsächlich auf Deutsch gesungen. Und der Grund dafür, und das sagt er in einem Interview, ist, er wollte eben nicht nur für seine Landsleute, sondern auch für die Deutschen einfach hörbar sein. Und der Inhalt seiner Texte, das ist interessant halt, ist halt, es geht viel halt um die Arbeiterschaft hier und um Diskriminierung und Rassismuserfahrungen zum einen, aber er hatte zum Beispiel auch Songs gehabt. Der Schnüffler zum Beispiel ist ein Song über Datenschutz. Also er war auch sehr progressiv, also so schon sehr weit seiner Zeit voraus.
Bleiben wir nah am Film. Sie haben unglaublich tolles Ton, aber auch Bildmaterial aus der Zeit gefunden über den Alltag der ersten Gastarbeitergeneration. Vor allen Dingen eben auch über das Wenige, was neben der Arbeit noch blieb, die Freizeit, die wohl für die meisten ein Problem war, was sie da unternehmen wollten. Da spielte die Musik dann eben eine große Rolle. Und der Film ist sehr politisch, zum Beispiel, wenn Sie an den Ford-Streik 1973 erinnern, wo die Arbeiter die unsäglichen Arbeitsbedingungen angeprangert haben. Das geht, wenn man das sieht, noch heute unter die Haut, finde ich. Wie wichtig war dieser Streik im Rückblick?
Ich glaube, im Rückblick war das Jahr 1973 eine Zäsur im Leben der Gastarbeiter, also ich sag mal Gastarbeiter, sagt man ja nicht mehr, Gastarbeiterinnen, weil 73 war eben die große Ölkrise und das hat natürlich auch auf die Automobilindustrie hier in Deutschland ausgewirkt. Die haben einfach keine Autos mehr absetzen können. Und dann wurden halt die migrantischen Arbeiter als Erste entlassen, ne? Und das halt in Massen auch. Und das hat natürlich so, also viel Unmut ausgelöst natürlich, das war das eine. Und die Arbeitsbedingungen tatsächlich waren sehr schwierig, weil in dieser Y-Halle, wo diese Autos zusammengeführt worden sind, bei Ford zum Beispiel, da waren ja 100% türkische Gastarbeiter beschäftigt. Also in diesem richtig harten, also wo das nennt man die Hochzeit, wenn man Motor und Karosserie zusammenbringt. Und das war wirklich, da wurde türkisch gesprochen in der Halle.
Mhm.
Ne? Also so. Das Fließband war sehr schnell, die mussten die ganze Zeit so mitlaufen beim Schrauben und so weiter. Es gab zu wenig Springer und irgendwann war da tatsächlich also der Unmut so groß, dass es diesen Protest gab. Das Problem war nur, dass die Gewerkschaften den Aufstand der türkischen Arbeiter nicht unterstützt haben. Deswegen sind das die wilden Streiks eigentlich. Mhm. Und 1973 gab es über 300 dieser wilden Streiks. Und einer der wichtigsten, und das ist zum Beispiel auch vergessen, weil der Ford-Streik immer so prominent erzählt wird, ist der Pierburg-Streik in Neuss. Pierburg war ein Autozulieferer, der hat, wie nennt sich das, Carburateur auf Türkisch, Vergaser produziert. 80% aller Vergaser in deutschen Autos waren kamen von Neuss. Und dort haben die Frauen gestreikt. Also da haben sich die deutschen Arbeiterinnen mit den griechischen und den jugoslawischen Arbeiterinnen solidarisiert und haben für die Abschaffung der Lohngruppe 2 gestreikt damals. Und das haben die geschafft. Und das ist eigentlich das ist so wichtig, weil die Lohngruppe 2 war ja die Frauenlohngruppe für leichte Arbeit, in Anführungszeichen. Ja. Und das haben die gemeinsam durchgesetzt, dass das abgeschafft wird. Und das mussten die, weil sonst natürlich die Vergaserproduktion in Deutschland also runtergefahren worden wäre und das hätte die ganze Automobilindustrie betroffen. Bei Ford war das ja anders. Nach 4-5 Tagen wurde der ja niedergeknüppelt, der Streik mit Polizeieinsatz.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie Sie dieses Kapitel der Zeitgeschichte verzahnen mit der Musikgeschichte. Dem Film ging eine lange Recherche voraus. Sie haben unendlich viel Archivmaterial gesichtet. Welche Archive waren und sind noch immer die größten Fundgruben?
Die größten Fundgruben sind die öffentlich-rechtlichen Archive. Und da allen voran der WDR und RBB. Und deswegen haben wir auch mit WDR und RBB koproduziert, was da rumliegt und was tatsächlich damals nur im Regionalfernsehen gezeigt wurde und dann auch nur einmal. Ne? Das war so ein riesiger Schatz, den wir gehoben haben, glaube ich. Plus, bei meinen alten Filmen hatte ich ja auch sehr viel mit türkischen Videokassetten zu tun. Ich habe ja meine eigene Videokassettensammlung, die ist recht groß und da drin die Konzertaufnahmen, also die Konzerte, die in Deutschland gemacht wurden, die großen Konzerte, also in der Westfalenhalle mit 40.000 Zuschauern und so weiter, die wurden ja auch von den türkischen Videofirmen aufgenommen und dann wieder verkauft bzw. verliehen.
Cem Kayas neuer Film über die Musik der türkischen Gastarbeiter, der heißt Liebe, D-Mark und Tod. Worauf spielt denn dieser Titel an? Also vor allen Dingen der Tod.
Der Titel ist ja eigentlich eine Übersetzung, weil im Grunde heißt der Film ja Aşkmark ve Ölüm. Wir haben darauf bestanden, auch bei der Berlinale, dass er einen türkischen Titel bekommt und dann in der Übersetzung Liebe, D-Mark und Tod heißt. Das ist ein Gedicht von Aras Ören. Aras Ören ist ja ein türkischer Autor, der in Deutschland lebt seit Jahren und eigentlich die Gastarbeiterliteratur ganz arg geprägt hat. Und dieses Gedicht wurde interpretiert von der Band, von der Neue Deutschen Welle Band Ideal 1982 in phonetischem Türkisch. Und das wussten wir und wir kannten das Lied und wir fanden das schon immer großartig. Und als wir dann auf der Suche nach einem wirklichen richtigen Namen nach unserem Film waren, haben wir uns eben daran wieder erinnert und haben dann auch mit Aras Ören gesprochen. Was heißt das denn überhaupt? Also worum geht es denn in diesem Gedicht? Und Aras Ören und Ideal haben uns dann erlaubt, den Film auch so zu nennen. Wir haben den auch in eine Dreiteilung im Film gemacht, also Liebe, D-Mark und Tod. Und der Tod, weil Sie danach fragen, ist in unserer Interpretation natürlich, waren das nach der Wiedervereinigung die ausländerfeindlichen oder rassistischen Attacken gegenüber der türkischen und auch kurdischen Bevölkerung hier in Deutschland. Und was sich daraus halt kulturell dann auch, was daraus kulturell entstanden ist, nämlich eben der türkischsprachige Hip-Hop.
Das heißt, Rassismus war von Anfang an ein Antrieb für die Musikerinnen und Musiker, sich auszudrücken?
Ich glaube, es ist ein roter Faden da, auf jeden Fall. Ne? Also wenn man schaut, worüber Aşık Metin Türkös singt, die allererste Musikergeneration hier, ne, über wir sind hergekommen, aber wir wurden bitter enttäuscht, ne, bis hin eben zum gegenwärtigen deutsch-türkischen oder auch deutschen Hip-Hop von Türkeistämmigen, da sieht man schon, oder Cem Karaca da dazwischen, wenn man ihn möchte, oder auch der Diyoklar mit Liebe Gabi.
Ne? Hören wir noch nachher.
Da sieht man schon, dass da so ein roter Faden ist, auf jeden Fall, Rassismus, Diskriminierung und vielleicht auch nicht repräsentiert sein.
Ihre Filme, Cem Kaya, sind eigentlich immer so ein Bilderfeuerwerk. Sie montieren sehr schnell, sehr rhythmisch, sehr musikalisch. Das ist sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Sind Sie so ein Schnipselfreak?
Auf jeden Fall. Und das ist, also was ich komme ja aus diesem eigentlich mehr aus dieser Experimentalfilm-Ecke und mein Interesse galt immer diesem Found Footage. Ne? Also das hat mich immer sehr angezogen, einfach mit
gefundenem
Material zu arbeiten. Genau. Das sind auch Sachen, die auch unterhaltend sind. Ne?
Ja, auch die Gegenüberstellung des Dokumentarmaterials mit den heutigen Interviews der Sängerinnen und Sänger dieser Zeit damals, also zum Teil sehr schrille Typen, männliche und weibliche Diven, die ihre Blütezeit hinter sich haben. Wie waren diese Begegnungen?
Oh, die waren toll. Also man darf ja nicht vergessen, diese Menschen sind ja auch die Künstlerinnen und Künstler, die also in dieser, sagen wir mal, die nicht so bekannt waren. Ne? Hier in Deutschland war es ja eher so, dass die Künstlerinnen und Künstler ja Lokalgrößen waren. Ne? Die waren ja zum Beispiel über Berlin hinaus zum Beispiel nicht bekannt oder wenig bekannt.
Ich habe vorhin schon angedeutet, dass die Deutschen mit dieser Musik ja wenig Kontakt hatten, zumindest auch der Musik in türkischer Sprache. Haben Sie aber die anderen Songs, die auch auf Deutsch waren, auch wenn man das nicht immer so gut verstanden hat, ignoriert? Oder sind Sie einfach nicht damit in Kontakt gekommen?
Oh, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also das ist ja eben diese Frage. War das jetzt Diskriminierung? War das jetzt Ignoranz? War das irgendwie Gleichgültigkeit? Was war es denn, dass eben, keine Ahnung, die türkischen Künstlerinnen zum Beispiel nicht zu Wetten, dass eingeladen wurden? Ich kann es Ihnen nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist eher so eine Art Gleichgültigkeit gewesen. Ne? Es gab ja durchaus auch immer wieder Leute, die das anders gemacht haben, wie eben Alfred Biolek, der dann eben türkische Künstler auch eingeladen hat und denen auch eine Plattform gegeben hat zum Beispiel. Aber vielleicht muss man dazu sagen, es gibt halt schon auch einen institutionellen und auch so einen strukturellen Rassismus in Deutschland. Und vielleicht ist das der Ausdruck dessen.
So, naja, der frühere RIAS-Musikjournalist Barry Graves, der sagt im Film, auch die deutschen Medien hätten versäumt, sich den, er sagt, Nachbarn zu öffnen.
Ja, das stimmt ja auch. Aber er ist ja eben einer, der sagt, eben man hätte das ja alles inkludieren können. Ne? Man hätte ja bei, keine Ahnung, bei Dalli Dalli hätte man ja eine türkische Band auftreten lassen können und dann halt über die Kultur, dass man sich halt kennenlernt gegenseitig. Und ich glaube, das ist halt nicht geschehen, dieses Kennenlernen. Ja. Aber Kennenlernen bedeutet ja auch Aufwerten. Aber wenn Sie die Migranten hier als den Bodensatz des Proletariats verstehen, ne, die einfach die scheiß Arbeit machen sollen und eigentlich die Klappe halten sollen, dann will man auch deren Kultur nicht kennenlernen. Weil ne, dann würde man sie ja aufwerten und dann hätten die ja vielleicht auch was zu sagen irgendwann mal.
Der Film erzählt die Musik- und Zeitgeschichte dann, im letzten Drittel oder noch weniger, sehr schnell weiter bis in die Gegenwart. Es geht dann eben um die Arbeitslosigkeit der 80er Jahre, die steigende Ausländerfeindlichkeit bis hin zu den Anschlägen in Mölln und Solingen und schließlich die Szene des Rap, des Hip-Hop, des Breakdance. Zusammenfassend würden Sie sagen, die Musik ist immer wütender geworden?
Vielleicht ist die zweite Generation einfach wütender gewesen als die erste Generation, weil die zweite Generation oder auch die zweite oder die dritte, die hatten ja nicht wirklich viele Chancen. Ne? Und vor allem die Kids, die nicht hier geboren wurden, sondern die dann in jungen Jahren dann hergebracht wurden über Familienzusammenführung. Die hatten nicht viele Chancen, weil es gab noch so ein, zwei Gesetze, die dann zum Beispiel, es ging nur ein paar Jahre, es gab ein Gesetz, dass zum Beispiel Familienangehörige, die nachgekommen sind, dann nicht arbeiten durften. Also durften Kids, die 13, 14, 15 Jahre alt waren, nicht in die Berufsschulen, die durften keine Ausbildung beginnen. Und als dieses Gesetz irgendwann abgeschafft war, waren die schon zu alt. Also hatte man da auf einmal Leute, die keine Perspektive mehr hatten, die vielleicht als Hilfsarbeiter noch durchgegangen sind, aber sonst einfach überhaupt nicht wussten, wohin mit sich selbst. Und das macht natürlich was mit einem, ne? Und wenn dann der türkische Rapper genau darüber redet, ne, also wie er eben seine Jugend empfunden hat oder eben die Menschen um ihn herum, die Ghettoisierung fängt ja dann auch in der Zeit an, darf man ja auch nicht vergessen. Naja. Zuvor war man ja im Arbeiterheim, dann ist man irgendwie in den 70ern dann mit der Familienzusammenführung in diese ganzen Altbauwohnungen, die keiner haben wollte, zu überteuerten Mieten irgendwie eingezogen. Und irgendwann hat man halt ne, sein eigenes Ghetto zugewiesen bekommen und durfte dann auch nur da sein. Also ne, diese ganzen Entwicklungen sind, glaube ich, Teil dessen für diese Wut.
Und selbst die dritte Generation in der Musikerszene, jemand wie der Deutsch-Türke Muhabbet, der sagt im Film, also ein Musiker, der sogar mal mit Frank-Walter Steinmeier einen Song aufgenommen hat, er wusste nichts von der Musikkultur der ersten Migrantengeneration. Das hätte ihm helfen können. All das erfährt man im Film Liebe, D-Mark und Tod von Cem Kaya, der seine Weltpremiere also nächste Woche auf der Berlinale hat. Hören wir noch schon dieses erwähnte Stück von der Gruppe Derdi Yoklar, Liebe Gabi. Können Sie vielleicht besser anmoderieren?
Liebe Gabi war ein Protestsong von Derdi Yok Ali, von Derdi Yoklar. Und da drin prangert der Rassismus und Fremdenfeindlichkeit an. Es gab ja so einen Politiker in Deutschland, der hieß Kohl. Und auch, es gab noch einen anderen Politiker, der hieß Strauß, Franz Josef Strauß. Und dadurch, dass Derdi Yok Ali in Nürnberg gelebt hat, hatte der natürlich eine ganz andere Beziehung dazu. Und er prangert da drin eben Ausländerfeindlichkeit an. Aber er erzählt es seiner Freundin, der Gabi. Und sagt, schau mal, liebe Gabi, so und so geht's uns und hör doch mal hin.
raus, Lele, liebe Gabi. Bizler insan değil miyiz, Lele, liebe Gabi. Bizler insan değil miyiz, Lele, liebe Gabi. Severek yaşamak varken, Lele, liebe Gabi. Severek yaşamak varken, Lele, liebe Gabi.
Die türkische Band Der Diyokla mit ihrem Song Liebe Gabi im Deutschlandfunk Kultur. Der Dokumentarfilmer Cem Kaya ist Jahrgang 1976, geboren in Schweinfurt, aufgewachsen in Bad Kissingen. Vielen Deutschen ist das bekannt als Kurort. Wofür steht Bad Kissingen in Ihrer Erinnerung?
Oh, auch für Kurort. Also Bad Kissingen ist ja wirklich grün und das ist ja wirklich wunderschön. Und da kann man unglaublich schön wandern. Und in meiner Erinnerung ist Bad Kissingen das schöne Kissingen halt. Im Vergleich zu Schweinfurt, wo ich geboren wurde. Weil Schweinfurt steht ja dann für Atomkraftwerk Grafenrheinfels, Autozuliefererindustrie, SKF, Kugelfischer, FAG. Und diese zwei Städte sind sowas von unterschiedlich und verschieden und aufwachsen. In beiden Städten war auch ganz
unterschiedlich. Wie lange waren Sie in Schweinfurt?
In Schweinfurt war ich nur in meiner Kindheit. Wir sind sehr früh nach Bad Kissingen gezogen. Das hatte den Grund, meine Mutter war Krankenschwester und in einer Kurstadt gab es natürlich für sie bessere Arbeitsmöglichkeiten. Mhm. Meine Eltern waren nach Schweinfurt gezogen, weil mein Vater als Arbeiter dann in einer dieser Fabriken gearbeitet hat, also in der Autoindustrie.
Ab wann sind denn Mitglieder der Familie Kaya nach Deutschland gekommen?
Die ersten sind nach Köln gegangen, tatsächlich die Großonkels, also die Onkel meiner Eltern. Das waren mit die ersten Fabrikarbeiter bei Ford tatsächlich. Ich habe sogar in einem dieser Archiv-Dokumentarfilme einen Dokumentarfilm über meinen Großonkel gefunden.
Ich habe wirklich gedacht, als ich dieses Dokumentarmaterial gesehen habe, ob Sie das auch mit diesem Blick angeguckt haben. Ob Sie darauf jemanden erkennen?
Ja, selbstverständlich.
Und dann also war das so?
Ja, das war so. Also mein Großonkel aus Köln-Korweiler, über den wurde ein Dokumentarfilm gedreht anscheinend und ich habe den dann gefunden. Dachte so, das kann ja nicht wahr sein.
Ne? Ja. So. Da bleibt einem doch das Herz stehen im Moment.
Ja, absolut. War okay. Unglaublich. Auf jeden Fall die Familie Kaya, die kam dann eben erstmal nach Köln, also die eine Gruppe und die andere kam nach Schweinfurt und dann eben Bad Kissingen. Und da kann man sorglos groß werden. Und dann habe ich ja auch eine ganz klassische deutsche Ausbildung genossen, also ganz normal Grundschule, Gymnasium, sehr straight, dann Abitur und Studium.
Sie haben Ihre Eltern sehr früh verloren, den Vater, als Sie 5 waren, die Mutter mit 15. Wir haben vereinbart, darüber nicht im Detail zu sprechen. Mhm. Wer war denn neben den Eltern wichtig und prägend für Sie?
Ich glaube, dieses Leben in der Kleinstadt war tatsächlich so prägend, weil man sich da eben kannte. Das heißt also Lehrer, Freunde um uns herum, die Eltern von Freunden, das sind alles Leute gewesen, die sich auch ganz arg gekümmert haben. Das wäre in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel nicht der Fall gewesen. Ne? Da wäre vielleicht das anonyme Jugendamt gekommen und hätte gesagt, ja, alles klar, dann machen wir das und das da draus.
In was für einer Szene unter Jugendlichen haben Sie sich bewegt? Was haben Sie gerne gemacht?
Also wir haben sehr viel, was wir gemacht haben, also beziehungsweise vielleicht muss man dazu sagen, dass in Bad Kissingen, Schweinfurt, Kitzingen, Würzburg, diese ganze Ecke, die war voller amerikanischer Soldaten damals. Es war ja noch Kalter Krieg in den 80er Jahren und wir waren ganz nah an der innerdeutschen Grenze. Thüringen war nicht weit weg und deswegen waren da zehntausende amerikanische Soldaten stationiert, vor allem auch in Schweinfurt. Also das sah wirklich aus, da fuhren die amerikanischen Straßenkreuzer durch die Gegend, alles war voller GIs und auch die Stadtkultur war geprägt vom amerikanischen Leben tatsächlich. Und das Zusammenleben mit den Amerikanern, das hat mich tatsächlich arg geprägt. Ich war irgendwann mal dann auch Barkeeper in amerikanischen Clubs, also in Hip-Hop-Clubs. Und daraus sind auch viele Freundschaften entstanden, die auch bis heute halten.
War das was Verbindendes, weil die auch nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehörten?
Irgendwie ja. Also wir haben uns ja damals.
Ich habe jetzt gesagt auch nicht. Vielleicht haben sie es ja gar nicht als auch nicht empfunden.
Der Hip-Hop, der damals hier rübergeschwappt ist, auch schon in den 80er Jahren, mit dem haben sich ja also die Kids meiner Generation ja schon stark identifiziert, weil man gesagt hat, aha, schaut mal, diese Form von Diskriminierung oder auch Aufbegehren dagegen gibt es ja auch woanders und daraus ist eine Kultur entstanden und deswegen war man ja auch ganz arg damit verbunden. Man hat sich ganz arg mit den Afroamerikanern und den Latinos natürlich identifiziert und hat diese Kultur auch aufgesogen. In meinem Fall war das eher, ich meine, ich rede ja von den 90er Jahren, Neugier, weil ich habe mich immer, das Interessante bei den Ami-Kids war ja in unserem Alter, die waren ja in unserem Alter, ne? Das waren ja nicht nur die Soldaten, die hier waren, das waren ja auch die Familien. Und die haben ja so eine ähnliche Diaspora-Erfahrung eigentlich gemacht, nur waren die irgendwie aus einer privilegierten Position heraus natürlich, weil sie waren ja die Besatzer. Und wir kamen aber hier als Arbeiter hierher. Und da hat auch sehr viel auch Diskriminierung stattgefunden. Aber die Art, wie Sie Deutschland wahrgenommen haben und wie wir Deutschland wahrgenommen haben, das war unterschiedlich. Und das war ein ganz, ganz, also das war ein großes Spannungsfeld. Das fand ich immer interessant.
War das was Verbindendes oder war das auch Konkurrenz?
Nee, Konkurrenz war das nicht. Das war eher verbindend. Mhm. Ja, ja, das war verbindend. Und dann darf man nicht vergessen, wir sind ja dann auch ganz stark und ganz nah mit dieser amerikanischen Kultur in Verbindung gewesen. Wenn Sie mal in die PX gegangen sind, das sah ja aus wie in Amerika. Ne? Es gab den Walmart, es gab Taco Bells, es gab KFC. Man konnte da Jeans kaufen für irgendwie $30. Das sah wirklich aus, bis zu den Steckdosen war alles amerikanisch. Ne? Und man konnte amerikanische Filme, also Hollywood-Filme im Originalton zum Beispiel sich anhören. Das war ja in Deutschland nicht der Fall, heute ja noch nicht mal. Also ne, hier wird ja immer auf Deutsch synchronisiert. Aus Cinephile bin ich dort geworden eigentlich, weil ich dann zum ersten Mal gesehen habe, aha, okay, so ist das eigentlich.
Mhm. Ne? Abitur, Sie haben dann studiert an der Merz-Akademie, haben wir schon gesagt, in Stuttgart, Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien eben, haben erste kleinere Filme gemacht und dann drei große Dokumentarfilme. Im Grunde, auf einen komme ich nachher nochmal genauer, ist das eine Trilogie über türkische Popkultur. Zwischen diesen Filmen liegen immer so um die 5 Jahre.
Ja.
Warum dauert das so lange?
Das hat also mehrere Gründe. Der eine Grund ist die Finanzierung, die dauert immer, weil man Sender und Förderer immer davon überzeugen muss, dass das Filme sind, die irgendwie einen Deutschlandbezug haben. Weil in Deutschland ist es ja immer so, dass man einen Deutschlandbezug sucht. Warum soll man das denn fördern? Wo ist der Deutschlandbezug? Den muss man dann immer ableiten. Und das nächste ist dann eben die Archivarbeit. Die Archivarbeit, die dauert immer. Das ist zum einen das Suchen, das Finden und dann aber das Lizenzieren und dann das saubere Material finden. Also wir schneiden ja zum Beispiel zweimal. Also wir schneiden ja immer mit diesem Preview-Material, das uns also gegeben wird, mit dem schlechten Material. Und wenn dann der Film steht, dann holen wir uns ja das saubere Material rein.
Dann machst du das Ganze nochmal.
Dann machen wir das Ganze nochmal, weil die Timecodes stimmen ja alle nicht überein. Da muss man tatsächlich händisch dann wieder die komplette Timeline, 500 Clips.
Wahnsinn.
Muss man nochmal einzeln austauschen.
Damit verdienen Sie ja erstmal kein Geld. Womit verdienen Sie das?
Ja, Geld verdienen mache ich als Editor Cutter und als Producer und als Regisseur für Werbefilme.
Mhm. Was für Werbung?
Oh, darf ich Marken sagen?
Mal gucken.
Weiß ich nicht.
Deutsche Produkte oder
türkische?
Ja,
ich bin recht etablierter Regisseur für Werbefilme für so Marken wie Mercedes, Adidas, Nike und so weiter.
Der Filmemacher Cem Kaya ist bei uns im Deutschlandfunk Kultur, bevor sein neuer Film auf der Berlinale Weltpremiere hat. Dieser Film über die Musik der ersten türkischen Migrantengeneration. Die ist sowas wie der Abschluss einer Trilogie. Und auch in zwei anderen Filmen hat sich Cem Kaya eben schon mit der türkischen Popkultur, der Massenkultur beschäftigt. Zum einen mit der Filmindustrie und zum anderen mit einer Musikrichtung, die sich Arabesk nennt. Lassen Sie uns beim türkischen Kino bleiben. Remake, Remix, Rip-Off, das ist ein Film über die Kopierfreude im türkischen Kino der 60er, 70er Jahre. Ich hatte davon nie was gehört. Da haben sich türkische Regisseure fleißig in Hollywood bedient. Die haben ihren eigenen Rambo, ihre eigenen Star Wars und Superman-Filme gedreht. Also tausende Western, Superhelden, Actionfilme mit türkischen Hauptdarstellern. Aber eben auch mit jeder Menge Hollywood-, Film- und Musikmaterial. Was war das, Cem Kaya, für ein riesen Raubfeldzug?
Das war das Großartige in der türkischen Filmindustrie, war ja damals in den 50er, 60er, 70er, 80er, ja, auch sogar in den 90er hinein, war ja, dass das Copyright ein recht laxes Gesetz war eigentlich.
Und es gab eins aber, oder?
Es gab ein Copyright, ja, es gab ein Copyright, aber es wurde erst in den 2000er Jahren tatsächlich dann so internationalisiert und davor war das halt ein türkisches Copyright und letztendlich hätte jeder Hollywood-Filmemacher seinen Film in der Türkei nochmal extra anmelden müssen für das Copyright. Und da das meistens nicht geschehen ist, auch für die Musik, durften die türkischen Filmemacher eigentlich alles benutzen, reinterpretieren, adaptieren, wie sie wollten. Und das gilt auch für die Soundtracks, weil die meisten türkischen Filme dieser Yeşilçam-Ära, Yeşilçam so hieß, also ähnlich wie Bollywood oder Hollywood, das war die türkische Filmindustrie, so hieß die. In dieser Yeşilçam-Ära hat man auch sehr viel amerikanische Musik-Soundtracks benutzt. Zum Beispiel.
Der Pate.
Der Pate zum Beispiel, genau. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war ja die Türkei auch sehr an Amerika orientiert. Es gab ja auch den Marshallplan, man war NATO-Mitglied, man war im Koreakrieg. Ne? Diese amerikanische Kultur, die ist ja dann auch in die Türkei ganz arg übergeschwappt, auch auch schon in den 40er Jahren. Und die Menschen dort sind halt mit Hollywood-Filmen halt auch aufgewachsen. Und so auch die Regisseure, die Yeşilçam-Regisseure, die dann später türkische Filme gemacht haben. Und da hat man sich halt erinnert, oh, da gab es auch mal so und so einen Film, können wir nicht da eine türkische Version von machen? Und dann hat man das halt gemacht. Und das war natürlich sehr kommerzielles Kino. Und das hat dann sich immer auch an dem Erfolg des Originalfilms orientiert. Also wenn man gesehen hat, ah, okay, der amerikanische Superman, der ist, ne, da sind Schlangen vor dem Kino, machen wir doch eine türkische Version draus. Mal gucken, ob wir den verkaufen können.
Wirkt aber wie eine Parodie.
Ja, natürlich, klar. Es wirkt wie eine Parodie, aber das Gucken ist ja anders. Also wir beurteilen das ja immer aus unserer heutigen Sicht, wenn wir draufschauen. Und dann ist das immer so ein, ah, schaut mal, wie lustig. Aber aus der Position der Zuschauer damals in einem großen Open-Air-Kino, da spielen die Kinder herum, es ist laut und so weiter, ist das keine Parodie. Das ist dann eher Popkultur eigentlich. Und dann auch dieses Gefühl, dass es was Eigenes ist. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, dass man seinen eigenen Superman produziert und nicht den amerikanischen Superman anschaut. Und was ich aber interessant finde bei dieser Adaptationsgeschichte, ist ja diese Hybridisierung. Ne? Also da gibt es dann zum Beispiel einen Charakter, der hat eine Phantommaske, einen Batman-Gürtel und einen Superman-Umhang. Und
das ist ein Superheld.
Genau, das sind drei Superhelden, sind da zusammen, aber er kann ja nicht mal fliegen. Ne? Und so. Und der kämpft dann gegen einen Fu Manchu-Charakter zum Beispiel, der sitzt dann aber im Rollstuhl, ist ein Transvestit. Ne? Also, das ist dann so, wow, ne? Das geht in alle Richtungen. Und das finde ich natürlich super spannend und lustig.
Sie erzählen diese Erfolgsgeschichte des türkischen Mainstream-Kinos, aber auch den Niedergang nach dem Militärputsch 1980. Also in den Hochzeiten, erfährt man, da sind 10.000 Menschen am Tag in die Vorstellungen der Istanbuler Kinos Atlas oder Emek gegangen. Die Menschen hatten noch keine Fernseher. Also das Kino spielte für die große Masse eine unheimlich wichtige Rolle und vor allen Dingen auch für die Frauen.
Ja, natürlich, klar. Also man musste ja auch die Frauen ins Kino bringen. Das war das Wichtige. Weil, das sagt ein Protagonist in unserem Film, der sagt eben, Frauen sind besser organisiert und die reden halt untereinander.
Die reden viel, sagt er, glaube ich.
Genau. Also es ging auch darum, es gab ja viele Melodramen zum Beispiel. Ne? Und die Melodramen funktionieren wie die heutigen TV-Serien. Und die Türkei ist ja eine der größten TV-Serienproduzenten der Welt. Diese Serien werden auch wirklich in die ganze Welt exportiert. Argentinien hat eine riesige türkische TV-Serienszene. Also da sind wirklich Leute, die sind addicted. Türkisch Dizi nennt sich das. Hat also seinen eigenen Genrenamen auch mittlerweile. Und viele Melodramen waren natürlich auf Frauen und auf Familien natürlich ausgerichtet. Ne? Mhm. Und Frau bedeutet auch gleichzeitig Familie, ne? Auch die Kinder. Das ist ja das, was er da sagen möchte, der Protagonist in unserem Film. Also, dass man mit vielen, vielen Menschen ins Kino geht und nicht einzeln.
Überhaupt interessant, wie modern die Türkei in den Archivaufnahmen wirkt, die sie für ihre Filme ausgraben. Also manchmal denkt man, das könnte jetzt auch ja, in Paris der 60er Jahre sein.
Ja, durchaus. Ja.
Die zunehmende Zensur hat dann seit den 80er Jahren viele Filmemacher aufgeben lassen. Ein Regisseur sagt, als sie meine ersten Filme verbrannten, da war es mit meinem Idealismus vorbei. Und ein anderer sagt, nach Atatürk hat keine Regierung das Kino unterstützt. Ist das so düster?
Na, düster nicht. Ich glaube, das Kino in der Türkei war ja eher Privatwirtschaft. Also der Staat hat die Leute in Ruhe gelassen. Die haben einfach den Wert des Kinos erstmal nicht erkannt, sondern die einzige Beschäftigung des Staates mit Kino war die Zensur letztendlich. Und in der Zensurbehörde saßen halt 5 unterschiedliche Parteien. Also da war das Militär, da war die Polizei, da war das Erziehungsministerium, da war einer aus der Filmwirtschaft und noch jemand, weiß ich nicht mehr. Und das waren halt Leute, die saßen da, haben diese Filme angeschaut und gesagt, naja, dieses Graffiti an der Wand wollen wir vielleicht nicht sehen und den Satz bitte raus. Solche Sachen, jeder hatte so seine Befindlichkeiten. Ne? Aber man wusste auch Wege, wie man die Zensur umgeht. Das ist auch interessant. Also man hat Dinge versteckt, man hat Kopien hingeschickt, wo Szenen rausgeschnitten waren, dann hat man diese Szenen wieder dazugetan und so weiter. Man hatte so seinen irgendwie so einen Umgang mit der Zensur gefunden. Und irgendwann ist das ja das Kino, als es dann vorbei war.
Einige sagen, sie haben aufgehört.
Ja, natürlich. Einige haben aufgehört, kritische Filme zu machen. Die haben dann halt normale Filme produziert. Das ist schon richtig.
Einfach um Geld zu verdienen.
Aber man darf auch nicht vergessen, das ist natürlich auch ein bisschen so Selbstrepräsentation. Also gerade der Regisseur, der das in dem Film sagt, mit der Art von Filmen, die er macht, ist die Frage, wie viele wichtige Filme hätte er denn tatsächlich machen können. Aber auf der anderen Seite, der kurdische Filmemacher Yılmaz Güney zum Beispiel, der wurde ja tatsächlich rasiert in der Türkei und musste ja dann ins Exil nach Frankreich und ist dann da auch gestorben. Wenn man zum Beispiel sein Schicksal oder die anschaut oder wie das Land mit seinem Erbe umgeht oder umgegangen ist, dann kann man natürlich von einer krassen Staatszensur sprechen.
der Filmemacher Cem Kaya im Deutschlandfunk Kultur. So bitter viele Entwicklungen in der Türkei sind und auch in ihren Dokumentarfilmen anklingen, die Filme wirken auf mich wie Liebeserklärungen an die türkischen Künstlerinnen und Künstler und ihr Publikum.
Ja, ja, natürlich, klar. Wir feiern die ab. Ja, ich meine, wir sind damit groß geworden, wir haben das geliebt und auch gehasst zum Teil. Das war ja nicht immer, also ne, es gab ja auch Sachen, wo wir gesagt haben, oh nee, das tun wir uns jetzt nicht an und so. Aber die türkische Kultur hier in Deutschland war ja für uns auch dadurch, dass die Türkei so weit weg war. Also Martin Grewe schreibt ja in seinem Buch 2003 herausgegeben, eines der besten Bücher über türkische Musik in Deutschland, die Musik der imaginären Türkei. Die Türkei war so weit weg für uns und die war für uns tatsächlich in unserem Kopf eigentlich. Ne? Natürlich ist man da einmal oder alle zwei Jahre mal in Urlaub gefahren, aber es war halt etwas, was nicht greifbar war. Und dann hat man sich das halt hier selbst erschaffen und diese ganzen popkulturellen Produkte, Musikkassetten, Videokassetten, aber auch Zeitungen etc., das waren ja diese, soll man sagen, die Relikte oder die Sachen, die uns dann halt so ein bisschen ne, das haben fühlen und erfahren lassen, wo wir auch Türkisch beigelernt haben. Ich habe ja mein Türkisch ja auch fast hier vergessen und dann tatsächlich durch das Schauen von Videofilmen dann halt irgendwie dann doch wieder erlernt. Und es war ganz im Kontrast zum wirklich aseptischen deutschen Fernsehen. Ne, war das natürlich auch eine sehr bunte Welt. Ne? Also wenn Sie so einen Çetin İnanç-Film mal gesehen haben, irgendwie was da für ein Exzess, wie bunt das ist, wie laut das ist und so weiter. Und dann hört dieser Film auf und man landet in der Schwarzwaldklinik. Ne? Dieser Kontrast, der hat uns natürlich sehr viel Spaß gemacht.
Und dieses Exzessive, das kann man miterleben in den Filmen von Cem Kaya, Liebe, D-Mark und Tod. So heißt der jüngste Film über die Musik der ersten türkischen Migrantengeneration. Nächste Woche ist die Weltpremiere bei der Berlinale in der Sektion Panorama Dokumente. Und Cem Kaya, danke ich sehr herzlich fürs Gespräch.
Ich danke, herzlichen Dank.